Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu 68. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Comic Review, dem Podcast über Comics und so. Und da das mittlerweile ja eigentlich ja, Tradition ist, Helge ist dabei. Das ist quasi Huntingdon Comics in Scheiben, könnte man auch sagen. Hallo Helge.
Ja, ich gucke mir hier gerade schon die Bilder an von 68 und es scheint ja wieder sag in Richtung Horror zu gehen.
Achso, ja, jetzt okay, hat er wieder verraten. Also erstens hatte ich ja beim letzten Mal schon ein anderes Buch angekündigt. Dann habe ich aber auf den Kalender geschaut. Wir nehmen hier relativ kurzfristig auf und es ist quasi Halloween steht vor der Tür. Halloween. Und das andere passt jetzt nicht so ganz. Und ich wollte erst so hier Archie Afterlife nehmen, weil das eigentlich auch ziemlich cool ist. Aber das ist schon wieder fast so ein bisschen so mainstreamig. Also und bekannt. So,
du
und
ich bist ja pfiffig.
Ich wollte was nehmen, was vielleicht noch nicht jeder kennt. Ich glaube auch tatsächlich, davon gibt es momentan keine deutsche Übersetzung. Und dann ist da auch mir aufgefallen, dass dieses Buch 68, das stand bei mir tatsächlich, ich habe noch den Kassenbeleg quasi gefunden, seit, glaube ich, 2000, Oktober 2014 im Schrank, ungelesen. Dachte ich mir, wird es doch mal Zeit, nach 6 Jahren doch mal reinzugucken und das zu lesen. Aber es hat zwei...
Englisches Original wieder, amerikanisches Original, ne, von Image.
Hast genau, im Verlag Image erschienen. Von Mark Kidwell ist das Buch. Der Künstler dahinter ist Jay Photos.
Und ist nicht auf Deutsch rausgekommen anscheinend, oder?
Nee. Hat aber vielleicht auch einen Grund. Also 68, also der 68er.
Scheiße,
wer sich da...
Braucht gar nicht weiterhören.
Wer jetzt an Hippies denkt und sowas, der könnte nicht ferner liegen. Ich hatte ja schon gesagt, ne, es soll ja Halloween so ein bisschen sein. Das ist... das macht das Cover auch gleich klar, so ein bisschen Horror. Ich hatte irgendwann mal die Idee, machst du ein bisschen mal so eine Horror-Reihe, die kam zwar auch immer mal wieder so ein bisschen, ne? Bei mir zumindest. Und dieses Buch hat mich begeistert. Das Gute ist, wenn man so ein Buch mit einiger Zeit Verzögerung, sag mal, liest, hat das natürlich die Folge, dass da mittlerweile auch etliche Bände mehr rausgekommen sind. Ich glaube, das letzte ist 2017 oder so rausgekommen. Das ist der 6. Band. Ihr könnt also 6
Bände... Also richtig Sammelbände immer.
Genau, so Trade Paperbacks,
ja?
Genau.
Also, oh, da haben die eine ganze Menge, ja.
Genau, und
eine Menge gehen.
Das erste
also muss eigentlich erfolgreich gewesen sein, sozusagen.
Denke ich auch, aber irgendwie gefühlt so ein bisschen unter dem Radar, der Mark Kidwell hat, also zumindest das, was ich jetzt so mit meinem Schnellrecherche auch nicht so viel gemacht. Der hat 2000... ein paar Sachen, also 2010, also vor seinem Buch, jetzt vor diesem Buch immer mal so ein paar so Horrorgeschichten gemacht, die per se, die ich nicht kenne, ne? Aber das hier ist hier ziemlich gut. Der erste Band, der hat dann auch gleich mal 5 Hefte inklusive und hat eine Menge, was ich immer so mag, eine Menge Bonusmaterial. Neben diesen ersten 5 Heften hat er noch so einen kleinen, wie nennt man das, so eine kleine Mini-Geschichte nochmal hinten dran, also ein bisschen Background-Material. Es geht nämlich um 68, also den Vietnamkrieg im Prinzip, also man ist dort 1968 irgendwo im, nicht Outback, wie heißt denn das, da irgendwo im Busch, ne? Und der Anfang ist so, dass man halt einem Platoon durch den Dschungel folgt und das ist so klischee-mäßig so ein bisschen, weiß ich nicht, so Apokalypse Now oder vielleicht auch so ein bisschen Rambo-mäßig, Platoon. Da geht so ein Männerplatoon, läuft da durch den Dschungel, machen Witze über den Wekong, über ihre Situation allgemein dort. Ne? Der eine schreibt den Brief an seine Liebste oder an seine Frau nach Hause und schildert so ein bisschen die Eindrücke. Wäre mal interessant, ob man heute durch den Dschungel mit dem Handy rennen würde und quasi Nachrichten und WhatsApp-Bilder nach Hause schicken würde. Keine Ahnung. Jedenfalls dort schrieb man halt, während man quasi durch den Dschungel lief, noch einen Brief an die Liebste nach Hause und dann erfährt man so ein bisschen klein wenig Background-Geschichte. Aber nach ein paar Seiten wird klar, irgendwas haut da nicht so ganz hin. Die wollen einen Außenposten aufsuchen, der schon seit ewigen Zeiten keine Funkkontakte mehr bringt und stolpern dann plötzlich über einen, wie sagen die immer hier, die kürzen das ab, einen VC, einen Vietcong, ne? Also alles vielleicht so ein bisschen rassistisch tenodiert, aber lassen wir es mal konnotiert. Aber
so wie es wahrscheinlich war halt auch, ne?
Ja, natürlich, aber du hast halt
vielleicht,
auch die
Stereo. Das ist auch einfach die Sprache, die sie damals benutzt hatten.
Ja, das sowieso, also hier ist auch ganz viel Army-Slang so ein bisschen mit drin. Ne, wie, was war es denn hier, keine Ahnung.
Du wirst ja deine Feinde, weißt du, die wirst ja nicht nett umschreiben sozusagen.
Ja, aber auch dieser Army-Slang, Gedöns, ne, hier Landing Point, LP und so eine Gags, die werden halt gar nicht ausgesprochen. Und ich hatte mal ein Buch, da war es hinten dann noch so ein bisschen erklärt. Ich glaube bei, ich weiß gar nicht, irgendein mit den Affen das da. Aber hier ist es halt so, da muss man entweder muss man eine Ahnung haben.
Guerillas
muss,
oder so, wie das hieß.
Ja, Guerillas,
oder
genau.
Guerillas.
Und da war das halt so, da war das nochmal so kurz erklärt. Hier ist es, muss man es selber googeln. Also man hat so ein Gespür dafür, was es bedeutet und alles halt englische Abkürzung. Das ist auch tatsächlich so, zumindest ich habe nur den ersten Band gelesen, ne, logischerweise. War ewig rum, hatte jetzt nicht die Verlegenheit, da die nächsten gleich zu holen. Aber es ist tatsächlich so, ich werde hier weiter dranbleiben. Es ist so ein bisschen erfrischend im Sinne von, ich erzähle gleich weiter zur Geschichte, abseits von The Walking Dead hat das so eine Ebene, die ganz nett ist. Und das vielleicht als kleinen Spoiler vorweg, weil es das erste Buch ist und es ist noch genügend Bände vorausgibt. Man ist halt in Vietnam und man hat so diese die Idee irgendwie, da breitet sich irgendeine Plage aus. Also ich habe ja noch gar nicht gesagt, was. Also jedenfalls sehen die plötzlich im Dschungel einen Vietcong auf sie zukommen. Ne? Und dann versuchen sie ihn, damit sie halt keinen Lärm machen, den mit einem Messer zu töten. Das klappt nicht so richtig. Der bleibt auf seinen Beinen stehen. Ich meine, visuell sehen wir was. Ne? Das sieht halt sehr nach Mumienmäßig aus. Aber gut, ist schon eine Weile im Dschungel und hat nichts zu essen. So, und dann fällt er halt mit dem Messer in der Kehle nicht um. Und dann schießen sie auf ihn. Dann fällt er immer noch nicht um. Und dann machen sie mit so einem, fragt mich nicht, mit irgendeiner etwas dickeren Waffe, schießen sie ihm den Kopf weg. Und man merkt schon, okay, da laufen so ein bisschen Zombies rum. Also irgendwelche, die wiederkommen. Und dann geht das Platoon so weiter und dann findet es auch das Dorf und dann sehen sie da US-Soldaten, die da halbiert quasi von der Decke oder an der Wand hängen und gleichzeitig aber so richtig, also ein bisschen gore-mäßig sind die halt noch am Leben und dann beißt den einer und dann merkt man, okay, irgendwie ist das, was da die Leute betrifft, halt ansteckend. Und die Leute, die umgebracht sind dort in dem Dschungel, die kommen halt relativ schnell wieder zum Leben und wenn man denen halt den Kopf nicht wegpustet, hat klassischer Zombie-Manier, dann kommen die halt immer wieder. Ne? Also das per se ist noch gar nicht mal so das, was so den Reiz ausmacht. Den Reiz dieses Buches macht dann aus, so dieser, fast so ein wenig das Drama. Ne? Du hast halt im ersten Fall dieses Platoon.
Wie immer, ne?
Ja, ja, wahrscheinlich. Im ersten Fall das Platoon, dann hast du so eine Rückblende, quasi bevor die eigentlich losgegangen sind. Der hat auch so ein Lucky Charm, der hat diese 68 ist halt nicht nur, ja, warte, was habe ich gesagt, das war ja nicht, doch 68 das Jahr, sondern es ist halt auch irgendwie bei dem einen, wie viele Tage er noch dort sein muss, bevor er nach Hause kann, ne? Und dann wird das alles so ein bisschen aufgeklärt und aufgedröselt, das merkt man schon, aber dass, sag mal, das US-Corps da schon so ein bisschen mehr weiß, ne? Also die Seite sind dann so Apokalypse am Now-mäßig in dem Camp und der General, sag ich mal, der trinkt seinen Kaffee, dann schießt wieder so ein Sniper ihm die Tasse kaputt und dann beschwert er sich bei irgendeinem seinem Untergebenen, das sind ja alles junge Burschen. Sag mal, ich denke, du hast diesen Sniper da heute Morgen abgeschossen, ne? Und dann sagt er, ja, natürlich habe ich den getroffen und dann guckt er, wo er ist und sagt, der hängt ja immer noch genau dort, aber der schießt halt, ne? Und dann merkt man auch der ist lebendig geworden und das geht immer
tief. Ach, okay, aber das sind so eine intelligenten Zombies oder was,
die noch schießen können? Naja, intelligent, die agieren noch, die versuchen halt die Leute zu beißen, irgendwas zu machen. Ich meine,
da brauchst du echt eine ruhige Hand, ne?
Zielgerichtet, ja.
Also Sniper ist ja jetzt nicht so, das ist ja was anderes als mit einer Keule.
Ja, aber der hat auch nur die Tasse getroffen, insofern weiß ich nicht, ob er einfach nur geschossen hat, das bleibt so ein bisschen außen vor, weiß ich gar nicht. Naja, so oder so, der ist halt da und dann treffen wir eigentlich den Protagonisten, also einen, der auch asiatisch aussieht, also asiatische Wurzeln hat, aber in der US-Armee lebt und dann wieder diesen rassistischen Vorurteilen ausgesetzt ist, wo sein Platoon-Chef ihn immer auch als was war's, Goon oder irgendwas bezeichnet, also auch so abwertend, wobei das später nochmal aufgeklärt wird. Also ich meine, das ist natürlich trotzdem blöd, aber was ihn bewegt, dass er da so ein bisschen vorurteilsbehaftet gegenüber dem Vietcong, ich sag's jetzt einfach mal so, ist. Und man merkt halt, wie gesagt, dieses Drama, das sich entfaltet, dass der Einzelne dann da rauskämpft und man denkt, okay, das Buch bleibt jetzt so in diesem, in diesem Dschungel da verhaftet. Und wenn man sich, wie gesagt, ich habe die Covers, ich wusste es vorher nicht, die Cover angeschaut, der Bände, die da kommen werden, sieht man, dass da halt auch irgendwann die Freiheitsstatue auftritt. Und in diesem Buch ist es nämlich auch so, dass diese Seuche, sag ich mal jetzt, oder das Virus, die Plage, natürlich tatsächlich nicht nur im Vietnam da unten ist, sondern dass die halt auch in den USA ist und das
Klar, irgendwann wird mal ein Verletzter wahrscheinlich zurück nach New York gebracht, ins Krankenhaus oder so.
Das wird in dem ersten Buch noch nicht so thematisiert, aber du hast halt diese Hippies, die da so demonstrieren und für Frieden einstehen. Und du hast auch eine Moderatorin, die dort runterfliegt und sich darüber beschwert, warum sie denn diesen blöden Helm aufsetzen muss. Das würde doch ihre ganze Frisur zerstören und alles doof sein irgendwie. Aber es ist... hast halt immer wieder, also irgendwie eine intelligente Geschichte, weil du wissen willst halt, was ist denn nur der Auslöser dieser Plage? Kann sein, dass du das bis zum sechsten Band nie erfährst, weil das macht dir den Reiz aus, ne? Je mehr du quasi verrätst, desto idiotischer wird die Geschichte meistens dann, weil es keine rationale Erklärung geben kann. Aber hier ist es so, es ist halt echt böse, blutig und hat halt einen ganz eigenen Charme. Also wie gesagt, das Artwork ist so ein bisschen ruppiger, passt so in die Zeit. Es ist so das geinkte.
Ja, ich gucke mir das gerade an. Also als Empfehlung, es gibt die erste Ausgabe, natürlich nur das erste Heft, gibt es umsonst online zu lesen. Können wir auch nochmal verlinken. Und dann kann man auch noch bei den anderen Bänden oft noch ein Look Inside machen. Und da ist mir echt aufgefallen, du kannst ja mal dieses Last Rides Nummer 468, kannst ja mal darauf klicken, vielleicht online, und da mal reinklicken. Die Zeichnungen sehen dann wirklich irgendwie später echt anders aus, als wenn die vielleicht sogar jemand anders gezeichnet hat.
Achso, also das ist der Zeichner irgendwann, also Volume 4, also 4, Ausgabe 4 hast du jetzt.
Ja, Volume 4, warte mal, steht hier welcher?
Ja, da ist Jeff Sorno, ist dann Künstler zumindest mit. Ich weiß nicht, inwiefern der dann das gemacht hat. Das ist immer blöd, weil du hast natürlich auch einen gewissen Charme gegenüber dem, also entwickelst eine gewisse Vorliebe vielleicht für diesen Zeichenstil. Und wenn der sich dann nochmal ändert, ja, das sieht wesentlich cartoonischer aus dann, ne?
Genau, diese Figuren, die sehen ja echt fast, ne, es ist ganz, ganz seltsam. Deswegen wollte ich euch auch gerade fragen, aber dann ist das natürlich, weißt du, die sehen ja fast aus wie Touristen oder so, die da.
Ja, so. Und aber der, ich sehe gerade im vierten Band, also wer den ersten Band gelesen hat, da taucht auch ein Schäferhund mit auf. Jetzt überlege ich gerade, heißt der Nero oder so ähnlich? Könnte sein, dass der so ähnlich hieß. Egal. Jedenfalls, und den scheint es auch noch zu geben. Also der ist dann wahrscheinlich der ich sag mal, der Asiate, der in dem ersten Buch auftaucht, und der Schäferhund sind wahrscheinlich dann so das verbindende Element.
Ja, im dritten Heft sieht noch krasser aus sogar eigentlich.
Vom
Artwork her? Dritte Sammelband, ja. Ja, also ja, ist halt auch nicht, also wie findest du die Zeichnung vom ersten
Ich finde die, also die passen dazu, ne? Die sind halt so, also du siehst halt viel Schwarz, du siehst halt so ein bisschen viel Ink, also dieses Line-Artwork so darunter gefühlt. Und du hast so einen leicht ruppigen Stil, der eben meiner Ansicht nach zu diesem Genre passt, ne? Das ist so ein bisschen Pulp, das ist so ein bisschen, Splatter, Horror. Und ich habe auch überlegt, im Zusammenhang, weil ich es vorstellen wollte, ich sehe gerade hinten, gibt es auch eine Seite, also www.68zombie.com, also 68zombie.com. Habe ich noch nicht drauf geguckt, weiß nicht, vielleicht gibt es hier gar nicht mehr, kann auch sein. Man weiß es nicht.
Sieben Jahre alt.
Nebenbei mal aufrufen. Aber was den Reiz überhaupt von diesen Zombie-Büchern macht, ne? Das ist so ein Buch, das muss ich aufpassen, das kann ich jetzt nicht unbedingt so rumliegen lassen, also... Da hätte dann
der ein oder andere vielleicht ein Körperteil ab oder so, ne?
Ja, da hätte der ein oder andere vielleicht doch Albträume, ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, ich habe gerade mal nebenbei die Seite aufgerufen hier, 68, der hat seine Sache auch gut gepflegt, denn der letzte Eintrag ist nämlich Volume 4, was rausgekommen ist. Also das als Artist ist schon ein bisschen blöd, aber Gott, das muss er selber wissen, wenn er seine eigenen Bücher
schon pusht. Ja, ich kenne das leider selbst auch.
Pusht.
Dass man, wenn man dann genug zu tun hat, hat man keine Zeit für eine Website, ist immer so, was ich sage. So.
Okay, na gut, dann ist es aber wieder ein gutes Zeichen.
Ja.
Aber es ist halt echt verdammt cool gemacht und hat dann auch, wie gesagt...
Ist auch wieder ganz cool, ne? Ich sehe ja auch so einige Szenen dann in diesen klaustrophobischen Tunneln und so.
Ja,
Das ist schon heftig,
du,
ne?
Du bist halt irgendwie und auch mittendrin, ne? Das ist ja immer diese klassischen Rabbit Holes, die da haben. Und dann schicken sie halt auch diesen Asiaten rein, der ist der Kleinste, der Jüngste, ne? Der Anfänger, der Rookie, der da dann gerade gemacht hat. Und du hast dann so Szenen, dann, wo er dann auch durch den Tunnel krabbelt und dann so Zombie-Hände hinter ihm auftauchen oder dann von allen Seiten auf ihn eingreifen. Also das ist schon ziemlich cool gemacht, ne? Und wie es halt immer so ist, der Underdog, der Kleine, der mausert sich quasi und der ist dann nicht ganz so zurückhaltend mehr am Ende. Und ich fand's beeindruckend irgendwie und cool. Und wie gesagt, das erste Buch hat eine Menge Bonusmaterial. Ne? Nicht nur, dass es 5 Hefte hat, so eine kleine Mini-Geschichte nochmal, Du kriegst hier, ich habe damals, irgendwo steht die Rechnung, 13 Euro und, was habe ich bezahlt? 13,66 Euro. Also du kriegst da Variant-Cover, unter anderem Nixon, ne, der mit seinem hier Peace, dieses Bild, wo er die Hände in die Luft hält und Peace-Zeichen macht. Du hast Fakten um die Zeit, ne? Also du hast Geschichten aus, wie die Platoons dort Vietnam aufgestellt waren, zu jedem Einzelnen so ein bisschen Background-Information. Das finde ich richtig super. Mit Originalfotos, unter anderem von Nixon und diverse, auch ein Skript, glaube ich, war hier, warte mal, ich blätter nochmal durch, ich glaube, hinten war auch noch ein kleines Skript oder ein Teil, ja, für Heft 1 und Heft 2 mit Lineart nochmal. Also du hast hier echt eine Menge und du siehst mit wie viel Details, also quasi diese gezeichneten Seiten, also dieses, wie heißt denn das, das Rohartwork, was dann getuscht ist. Wird jeden nochmal teilweise abgedruckt. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Also das ist ein Buch, das man auch Jahre später nochmal entdecken kann. Und wenn man, wie gesagt, man muss halt so ein bisschen ein Faible für vielleicht, es ist eine Mischung aus so diesen Kriegsfilmen, also Kriegsfilme sind ja meistens auch so Antikriegsfilme, also so ein bisschen die Richtung, ja, und Zombie-Literatur mögen. Da ist man dann, glaube ich, ganz gut aufgestellt und dann kann man das sich angucken. Das gibt's, glaube ich, hatte ja.
Das eine Cover ist auch so mit Jimi Hendrix so als Zombie. Also die haben auch schon so ein bisschen die Zeit halt probiert einzufangen, natürlich. Genau. Ne?
Du kannst das auch, also wer jetzt nicht hier sich den Buchschrank vollstellen will, ich habe gerade mal geguckt, also wie gesagt, Trade Paperbacks, die gibt's immer noch zu kaufen. Es gibt aber mittlerweile auch die Kindle-Version, ne? Also Comixology. Könnt ihr auch das gegebenenfalls euch online kaufen, wenn ihr das nicht in den Schrank stellen wollt. Persönlich, wie gesagt.
Also was auf jeden Fall ihr mal machen könnt, ist einfach Heft Nummer 1 zu lesen online bei Image Comics und genau. Dann könnt ihr ja selber entscheiden.
Genau, ich überlege gerade, ob ich aber bei Heft 1 schon direkt gehuckt war, aber ich glaube schon, weil es endet halt auch so mit, ne? Also Hubschrauber fliegt und dann siehst du einen so einen Zombie, der eben nochmal, der schreibt halt, also dieser eine, ach, wie hieß er, egal, der schreibt halt an seiner Freundin, ne? Blake heißt der, ist egal. Und das Letzte, was er sagt, also sinngemäß, Schatz, ich komme mit meinem Freund, der ist, wie hieß der nochmal, der hieß Bronto, das ist der, wie bei Forrest Gump, der Groß, nee, Bronto, der, das ist der,
ach so,
der im Platoon einer, so ein muskulöser, so ein, ich sag mal, College-Football, Schwarzer, weißt du, die Kampfmaschine, der da mit dabei ist. Und der Letzte sagt, ja, wir kommen. Also im Sinne, also ich komme zurück, das schreibt er, als er lebendig ist und das siehst du als Zombie, also könnte da so mal diese Verbindung sein, dass sie den vielleicht irgendwie zurückgekarrt haben, keine Ahnung, und dann diese
jetzt geht's nach New York.
Ja, Infektion zurück. Das kommt sicherlich in den nächsten Bänden so, aber es ist halt echt, es ist cool. Also ich weiß nicht, du hast ja auch so ein, also du hattest so ein bisschen bei The Walking Dead ein Fable dafür am Anfang. Was glaubst du, was macht den Reiz aus von dieser Zombie-Literatur?
Na, ich glaube, es ist halt so ein ganz, ganz einfaches
einfachen Geist
sozusagen, ne? Ja, nee, überhaupt nicht. Nee, weil das Interessante ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, die Geschichte drumherum ist ja meistens interessant, wie sozusagen die Leute dann auf einmal, wie die Gesellschaft sich verändert oder Menschen sich verändern, was ist dann wirklich das, also was würde man selber machen, um zu überleben? Also wir wissen ja, was wir machen würden, um zu überleben. Wir kaufen ganz viel Toilettenpapier einfach, geht ja gerade schon wieder los.
Bauen uns einen vor.
Das ist anscheinend die, also wenn irgendwann mal eine Zombie-Apokalypse als erstes Toilettenpapier anscheinend kaufen und den Zombies dann an den Kopf werfen oder keine Ahnung. Aber jedenfalls, das ist ja, das denkt sich ja, glaube ich, jeder manchmal, ne? Und das ist halt einfach so eine schöne, also im Grunde ist es ja sowas wie eine Seuche einfach, also sowas, wirklich sowas wie Corona, bloß halt, halt ein bisschen cooler ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber man kann halt wenigstens die auch sehen und zwar auch, also diese Verbreitung und so, und das ist nicht so komisch abstrakt, wie das halt bei Corona leider so ist.
Und ich sag mal so viel, gegen diese Art von Infektion würde eine Maske tatsächlich nicht helfen. Die könnte man in dem Fall komplett weglassen. Ich glaube.
Verschwörungstheoretiker. Natürlich hilft da die Maske, Mensch. Ist doch ganz klar.
Ich glaube,
also ich meine, wenn der so richtig feucht ins Gesicht hustet, der Zombie, wer weiß, ob du dich da nicht auch ansteckst.
Naja, die beißen dann immer, ich weiß es nicht. Ja, könnte sein, man weiß, mit genügend Schleim kommt da vielleicht an.
Hat der Zahnfleisch bluten und du kriegst ein bisschen Blut ab oder was.
Obwohl auch immer.
Oder er hustet dir so einen Zahn mit in den Mund oder so.
Der Protagonist, der wird ja in diesem Tunnel irgendwann angegriffen und hat dann die Hand von irgendeinem Zombie im Mund. Also ganz so infektiös kann er nicht sein. Oder er ist halt immun, ne? Oder hat schon Herdenimmunität im Dschungel erreicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, ist schon, also ist irgendwie total spannend.
Wir sind ja keine Virologen.
Nee, das sind wir nicht.
Das Buch ganz anders lesen.
Aber wir sollten eine Telegram-Gruppe. Eine Telegram-Gruppe schalten und dann die wüstesten Verschwörungstheorien zu irgendwelchen Comics posten, warum das so ist. Ne? Vielleicht ist der Mark Kidwell der Erfinder von Corona und hat das alles schon vorweggenommen. Wollte uns nur warnen. Hatte uns genügend Vorlauf.
So eine schöne Zombie-Apokalypse-Gruppe wäre was Feines.
Wir machen das, wenn mindestens 10 Leute in den Kommentaren schreiben, sie hätten gern eine Telegram-Comic-Review Hunting Down Comics-Gruppe. Dann machen wir die auf und dann posten wir da vielleicht auch Sachen. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Oder wir posten, was wir so lesen gerade.
Eigentlich eine witzige Idee. Vielleicht macht man auch einen Discord daraus. Können wir uns ja mal überlegen. Okay.
Genau.
Ja, also hört sich interessant an. Ich bin so ein bisschen, auch beim ersten Heft, bin ich so ein bisschen bei den Zeichnungen so zwiegespalten.
Kommst du drüber weg, in Anführungszeichen? Also kommst du drüber weg, das ist ja nicht schlecht. Das ist natürlich eine Frage, was mag ich? Also was habe ich da für einen Zugang? Oder was finde ich toll? Natürlich ist es nicht so hochpoliert vielleicht, wie jetzt irgendein Marvel- oder ein DC-Heft, ne? Und die Schnauzbärte sind à la Tom Selleck halt irgendwie extrem lang und alles so im Bereich des Stereotypen, aber trotzdem, also dass das Artwork das spätere Artwork kann ich nicht einschätzen. Also es kann gut sein, dass das dann nicht mehr ganz so passt. Es gibt ja auch so manchmal so Serien, die so dann, ich sag mal, ins Bonbon-Runde ablutschen, ne? Also abrutschen, lutschen und dann so abgelutscht aussehen, dann passt das dann vielleicht nicht mehr ganz zu dem Genre als solches. Also hier passt es noch sehr gut.
Genau, also vielleicht, wir haben ja jetzt kein richtiges Hunting Down Comics mehr oder so, ne? Aber wenn du vielleicht wirklich nochmal weiterliest und das nicht nochmal vorstellen willst, dann kannst du ja vielleicht irgendwie in einer der nächsten Podcasts einfach nochmal sagen, ey, übrigens Band 2 gelesen, super cool, das und das ist passiert, ist tatsächlich in New York und hört euch doch nochmal den ersten Podcast an oder was auch immer. Oder dann, also kann man ja mal überlegen, ob man sowas ab und zu mal
Denn das ist halt, oder wir machen es, wie gesagt, in so einer Telegram-Gruppe. Dafür ist das super. Also wie gesagt, mindestens 10 Leute müssen irgendwas sagen, dass sie es haben wollen. Ansonsten.
Unterschiedliche vor allem.
Ja, nicht einer. Nicht einer, 10 Mal.
Na gut, bis zum nächsten Mal. Ich habe nächstes Mal auch wieder was, habe ich ja auch schon mal angedeutet von Jeff Lemire. Könnt gespannt sein.
In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal oder bleibt dran. Ihr kennt die Regeln. In diesem Sinne, tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao.
Hallo und herzlich willkommen zurück oder schön, dass ihr noch dran seid. Das ist Ausgabe 24 von Why Not. Ausgabe 24 heißt Heft 24 der Reihe Why the Last Man ist zur Besprechung bereit. Ich habe nur dunkle Erinnerungen an den nächsten Run. Ich weiß, wie es ausgeht. Wie gesagt, das ist immer noch so ein bisschen ein Tappen im Dunkeln. Das Heft 24 und 25 gehören zu einem Handlungsbogen. Was ganz nett ist, auf dem Cover von Heft 24 ist Mutter Maria, die Hände zum Himmel reckt. Blut, also Tränen laufen aus ihren Augen, die aber Blut sind. Und Jorik ist in einer, man sieht große Fenster, man weiß schon, es ist eine Kirche, die lichtdurchflutet ist oder da alles rot leuchtet, in Flammen aufgeht. Sagen wir mal so, Spoiler, in diesem Heft geht keine Kirche in Flammen auf, aber am Ende gibt es einen Cliffhanger. Insofern ist das vielleicht auch ein klein wenig eine Vorwegnahme der Handlung, was ein bisschen blöd wäre, ne, wenn man schon auf dem 24. Heft das Ende vom 25. verrät. Naja, wie auch immer. Also, wir befinden uns in Kalifornien, in der Nähe von Coxfield und das finde ich schön gemacht, zeichnerisch gut umgesetzt. Jorik steht, also wir wissen dann, dass es Jorik ist, steht vor einer Kathedrale, keine einer Kirche. Und in seinem Helm reflektieren sich die Kirchenfenster und wirken so ein wenig wie Alienzeichen, Zeichen aus einer anderen Welt. Aber was Tolles, wir sehen halt Jorik im unteren, der unteren Hälfte dieses Panels und oben, wie gesagt, diese kleine Reflexion, das ist ein toller Aufbau. Wenn man das nächste, die nächste Seite umschlägt, hat man dann quasi direkt Jorik im unteren Teil eben nochmal kleiner, wo das halt zeitlich ein wenig weiter hinaus ist. Also man ist in diese Kirche hineingesaugt. Wenn man nachher Panel bei Panel sieht, dann macht er die Türe auf, geht rein und unterhält sich so ein wenig mit dem imaginären Gott und motzt da so rum, bis irgendwann eine junge, hübsche Dame mit einer Haarsprayflasche und einem Feuerzeug rauskommt und ihn bedroht. Und die beiden unterhalten sich dann. Sind beide ungefähr ein Alter, also Überraschung, Überraschung, wie auch immer. Die junge Dame heißt auch Beth, wie seine Angebetete. Und sie ist eine Theologiestudentin, aber dann eine Stewardess gewesen. Und erzählt so ein bisschen über ihren Werdegang und da sind wieder die Qualitäten von Brian K. Vaughan. Also er erzählt eine Geschichte und schreibt aber im Subtext gleich so ein wenig mit, was er vielleicht an Religion, dass er sagt, also gefühlt Religion per se ist jetzt nicht schlimm, aber die Art und Weise, wie es aufgebaut ist oder wie Männer diese Form der Religion dominieren, ist halt irgendwie nicht nachzuvollziehen. Und da kommen die beiden sich halt ein bisschen näher und sie erzählt auch von ihrem, wie sie quasi den Moment erlebt hat, als alle Männer gestorben sind, denn da war sie nämlich über den Wolken in einem Flugzeug und haben, sie hat Ballast, Jorik redet sich quasi die Szene von der Seele, wo er quasi geschwiegen hat, dass er das eine Mädchen umgebracht hat, in Notwehr, sehr, sehr emotional, spannend und man merkt, dass Beth also wirklich eine taffe Frau ist, die dann alle begraben hat, aber trotzdem sagt, hätte ich vielleicht, also der Pilot hatte den Autopilot wo angemacht, da nichts gemacht, dann wäre das Flugzeug vielleicht sicher gelandet. Und naja, also beide trauern dem nach, was sie gemacht haben und kommen sich dabei ein wenig näher, richtig nah, könnte man sagen. Und das heißt, endet nachher mit Amazonen vor der Kirche, die da wahrscheinlich eindringen werden. Also wie gesagt, ist jetzt handlungstechnisch eher so ein bisschen Rückgriff, ne, was ist passiert. Was passiert mit den Leuten, die in dem Flugzeug waren und sind übrigens nur, haben nur drei überlebt, aber sei dahingestellt. Und aber trotzdem so nicht belanglos. Also das ist keine Füllerfolge, sondern das macht irgendwie Spaß und man kann in jedem einzelnen Dialog so ein bisschen was hineindeuten oder was Tieferes sehen, wenn man das möchte. Und hat trotzdem auch eine leichte Geschichte. So, hat mir sehr gut gefallen. Also bin immer noch begeistert. Ich wiederhole mich. Und in der nächsten Folge wird es Heft 23 sein. Quasi werden wir sehen, ob die Kirche brennt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wie gesagt, Cover deutet darauf hin. Und ja, wir hören uns wieder. Und wie gesagt, wenn das erste ist, die erste Besprechung dieser Art, die ihr behört, dann findet ihr bei den 21 Folgen davor noch 21 andere Hefte im Anschluss an den regulären Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.